Trauer und Veränderung sind eigentlich das Gleiche. Ein vermeintlich einfaches Beispiel: Wir wollen abends nicht mehr impulsiv essen. Da würde kein Mensch von einem Trauma sprechen, und das zu verändern ist sicherlich keine Traumabearbeitung in dem Sinne. Aber jede Veränderung bedeutet, ich muss mich von einer Gewohnheit verabschieden. Und das ist eine Mini-Form der Trauerarbeit tatsächlich.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Viele Menschen fühlen sich gestresst oder wollen ihre Gesundheit optimieren. Und dann gibt es viele Ideen und Überlegungen, was man so tun kann. Meditation, Biohacking, mehr für die Achtsamkeit tun. Wir haben so viele Tools, aber oft werden wir trotzdem kränker und erschöpfter. Warum? Warum ist das so? Heute spreche ich mit dem Medizinökonomen, Unternehmer und Therapeuten Frithjof Nelting über ein revolutionäres Konzept, die Strategie der Absichtslosigkeit. Warum weniger müssen oft mehr Gesundheit bringt und wie wir es schaffen, loszulassen, ohne den Überblick zu verlieren. Frithjof, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
Lieber Matthias, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch schon sehr.
Lass uns direkt gleich reinstarten. Ich nenne es mal den Irrweg der Selbstoptimierung. Wir sind alle, ich habe es eingangs jetzt gerade schon gesagt, ob nun bedingt durch zu viel Stress im Alltag und ich müsste mal machen, ich sollte mal machen, oder auch, ja, vielleicht auch gesundheitsbewusste Menschen, die sich hier ertappt fühlen, so möchte ich fast sagen, fast schon zwanghaft an Konzepten hängen und versuchen, sich selbst zu optimieren. Gib mir mal einen Einblick, was war dein persönlicher Breaking Point, an dem du erkannt hast, dass mehr Kontrolle nicht unbedingt besser ist oder dir mehr bringt?
Also ich glaube, ich habe wie viele Menschen auf dieser Welt lange Zeit viel versucht. Vieles klappt ja auch erstmal, und dann merkt man aber irgendwann, irgendwie, ich schaffe das zum Beispiel nicht, Routinen aufrechtzuerhalten, oder ich habe bei der nächsten Diät einen Jojo-Effekt und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Erlebnisse, und ich weiß noch, bei mir war das so, ich hatte immer als Ziel, ich wollte gerne morgens früh aufstehen, weil ich wollte Zeit für mich haben. Das war so ein erklärtes Ziel, und dann liest man die ganze Literatur dazu und versucht das irgendwie dann morgens, 5 AM Club und so weiter und so fort, ne, Miracle Morning, gibt's ganz, ganz viel dazu. Das habe ich immer wieder versucht, habe das dann irgendwie mal 5 Tage, mal 10 Tage hinbekommen, und dann ging das wieder nicht. Und dann weiß ich noch, dann war ich in Hamburg, ganz bei dir in der Nähe auch, und auf einer Veranstaltung, und habe einen guten Freund getroffen, und auf dem Weg dahin habe ich wieder mal so eines dieser Bücher gelesen, und dann war ich wieder so ganz gehypt, ganz hoch gepusht und habe gesagt, jetzt schaffe ich das, und dann erzählte ich ihm und sagte so, ach, kennst du das eigentlich, bin da gerade wieder dran, und dann sagte er nur einen Satz, dann sagte er, ja, das kennt er, aber irgendwie sehen die, die das machen, auch nicht unbedingt gesund aus. Und das war für mich so das beste Beispiel für extrinsische Motivation. Das war wie so ein Luftballon, und er hat eine Nadel reingestochen, und es war puff, einfach nur weg. Und gleichzeitig habe ich in meinem Leben, als ich selbst angefangen habe, mich mit Themen wie Meditation und sowas zu beschäftigen, und da habe ich gemerkt, da bin ich ganz stolz zu meiner eigenen Mutter, die das schon seit 40, 50 Jahren macht, bin ich zu ihr gegangen und habe gesagt, so, ich meditiere jetzt und mache Tai Chi und solche Sachen. Und dann sagte sie so in bester Mr. Miyagi oder Mrs. Miyagi Manier, ja, aber mach das absichtslos. Und das hat mich erstmal tierisch genervt, wenn ich ehrlich bin, damals. Hab gesagt, ach, jetzt mache ich das schon, und irgendwie ist es immer noch nicht gut. Und da habe ich lange für gebraucht, um das zu verstehen, was das eigentlich bedeutet dahinter. Denn ich war tatsächlich auch immer noch weiter am Optimieren. Und gleichzeitig, das weißt du ja auch, wir betreiben ja psychosomatische Kliniken, die Gezeitenhäuser, und haben viele, viele tausend Menschen in schweren Lebenskrisen begleiten dürfen, ne? Mit Burnout, mit Depressionen, mit Ängsten, Trauma und so weiter und so fort. Und wenn wir mit diesen Menschen gesprochen haben, dann haben die fast alle, bis auf vielleicht den typischen Manager nach einem Herzinfarkt, der sich nie damit beschäftigt hat, aber die haben fast alle eigentlich auch über viele Jahre probiert, etwas in ihrem Leben zu ändern. Die haben versucht, etwas zu machen und so weiter und so fort. Und sie sind nicht nur trotzdem auch zu Patienten geworden, sondern vielleicht sogar, wie sie das gesagt haben, noch schneller, weil es zusätzlich in Stress ausgeartet hat. Und deshalb finde ich das ganz, ganz wichtig, dass dieses Wort Absichtslosigkeit einen Stellenwert in unserem Leben bekommen kann, aber gleichzeitig nicht planlos. Also es dreht sich gar nicht so sehr um Planlosigkeit, dass man sozusagen, dass es alles nicht so wichtig ist oder ne, darum dreht sich das gar nicht, sondern ganz bewusst die Strategie der Absichtslosigkeit, was in sich ja erstmal ein Dilemma ist, was ja erstmal so nicht ganz zusammenpasst, vordergründlich. Denn die Idee ist tatsächlich, dass, wie du das eingangs gesagt hast, wenn ich etwas tun muss, wenn ich in dem im Weg-von-Modus bin, wenn ich versuche, etwas zu vermeiden und deshalb etwas tue, dann ist das meine Strategie. Und die ist natürlich auf metabolischer Ebene immer mit einer Aktivierung der Stressachsen verbunden. Und dann kann ich nicht in die Ruhe kommen. Dann versuche ich zu meditieren und dann versuche ich, meinen Akku aufzuladen. Aber mit der Idee, ich meditiere jetzt 20 Minuten und dann müssen bitte wieder 20% als Beispiel in meinem Akku drin sein. Und nach 10 Minuten merke ich, dass ich kirre werde. Und das ist schade.
Glaubst du, wir sind da in einem, ich nenne es mal so ein zu maschinistisches Denken, also weil das gerade so diese Akkuladegeschichte ist in Zeiten der E-Autos, glaube ich, auch so ein Thema, dass wir das auch wieder versuchen auf uns zu übertragen. So, wir haben die Anforderung, 20 Minuten Meditation bringt mehr XY an mehr Energie in meinem Akku.
Ja, das eine ist, es ist mechanistisch. Das andere, was ich aber vielleicht so fast noch wichtiger finde, ist, dass wir versuchen, unmittelbare Kausalitäten herzustellen. Und das funktioniert im Prinzip nicht wirklich. Also natürlich kann ich sagen, wenn ich was esse, dann bin ich erstmal satt. Aber ob ich mir dann genau das zugeführt habe, was ich brauche, oder ob ich eigentlich hungrig war, weil ich wirklich einen Mangel hatte, oder etwas anderes dahin steckt, was vielleicht viel mehr Faktoren in sich noch irgendwie beinhaltet, das weiß ich ja noch gar nicht. Und der Determinismus, insbesondere im Westen, ist ja etwas, da klammern wir uns ja ein bisschen dran, weil es uns sonst so leicht über den Kopf steigt, weil es ansonsten so schwer zu greifen ist. Also warum sollte ich jetzt, heute Morgen beispielsweise, meine Sporteinheit machen, damit meine Kinder später gute Großeltern werden, um mal so einen ganz, ganz weiten Bogen zu fassen, ne? Und trotzdem hat das was direkt damit zu tun, aber diese Kausalitäten, die sind für uns natürlich schwierig greifbar. Das ist ein bisschen wie beim Klimawandel, wie beim Naturschutz auch. Also da ist es nicht sofort sichtbar. Und wir versuchen es aber uns so zu erklären. Und in dem Moment, das durfte ich ja unter anderem auch von dir mitlernen, wenn unsere eigenen Stressachsen aktiviert sind, dann ist die Energieausbeute einfach sehr, sehr gering. Und gleichzeitig hole ich mir so viele zusätzliche Aufgaben in meinen Körper, dass mein Immunsystem so viel mehr machen muss, dass mein Gehirn irgendwie versuchen muss, Lösungen zu finden. Also wir verbrauchen ganz viel Energie, sind aber, um mal da auch wieder in diese Autometapher zu gehen, im ersten Gang im Vollgasmodus. Und das ist einfach unglaublich ineffizient. Und es ist andersrum, mal aus dem Potenzial herausgesprochen, so wunderbar, wenn wir neugierig werden, wenn wir in unserem Gehirn mal ein bisschen Dopamin zulassen, wenn wir Kreativität mal zulassen, um tatsächlich auf neue Ideen zu kommen. Oder auch, und das finde ich auch so wichtig dabei, dass wir überhaupt erst einmal erkennen, warum wir zum Beispiel in einer Weg-von-Falle gefangen sind, warum wir das, was uns eigentlich wirklich Sinn geben würde, noch nicht so benennen konnten oder noch nicht, wir spüren das irgendwie ganz häufig, aber es ist oft ganz schwierig, daran zu kommen an dieses Gefühl, ne?
Wäre das Pendant zur Weg-von-Falle der Hinzu-Shift, also dass ich mich zu etwas hinbewege und dementsprechend einen Baustein davon hätte und daran angeschlossen noch die Frage, um auch dabei zu bleiben in diesem, ich nenne es mal wirklich diesem Irrweg der Selbstoptimierung. Alles muss immer funktionieren. Ich habe schon mitgenommen, es sind extrinsische Faktoren, die vielleicht eben eher der treibende Faktor sind. Du hast das Beispiel deines Freundes aus Hamburg genannt. Ja, wirklich gesünder wirken die Menschen dann auch nicht unbedingt. Ja, sie sind getrieben, könnte man fast sagen. Also das nehme ich als einen Faktor schon mal mit, was du gesagt hast. Vielleicht auch die kausalen Zusammenhänge nicht zu erkennen. Aber was ist es, dass diese Konzepte, Gesundheitskonzepte, Achtsamkeitskonzepte, wir können die Meditation rausnehmen, die ja häufig, wie du auch sagtest, so rausgelöst sind aus viel komplexeren fernöstlichen Konzepten beispielsweise, wo sie ganz anders eingebettet sind. Warum scheitern so viele dieser Konzepte im Alltag für die Menschen?
Also es ist tatsächlich die Frage, Kannst du für dich ein Hinzu definieren? Manchmal sagt man auch, hast du einen Sinn, wofür du das tust? Gleichzeitig ist es, wenn man das als Sinn bezeichnet, häufig so sehr groß. Und da geben dann auch schon viele Menschen wieder auf. Das Wichtige ist aber, dass wir eigentlich intuitiv schon eine Idee haben, was wir gerne machen würden. Aber da muss ich mal einen kurzen Bogen schlagen. Und der erklärt auch gleichzeitig, warum so viele daran immer wieder scheitern, in die Traumatherapie tatsächlich. Was jetzt erstmal vielleicht ein bisschen ein großer Sprung erscheint, aber ich gehe jetzt mal von der Traumatherapie zurück in das Leben derjenigen, die entweder auch traumatisiert sind oder auch überhaupt gar nicht. In der Traumatherapie gibt es einen Satz, den hat die Luise Reddemann geprägt, die eine der bekanntesten Traumaforscherinnen in Deutschland und auch in Europa ist. Sie hat gesagt, nur wer Kraft hat, kann trauern. Den muss man eigentlich erstmal richtig wirken lassen, diesen Satz, und vor allem, was das bedeutet. Wenn ich zum Beispiel auf der Beerdigung eines nahen Angehörigen bin und dann sieht man die Menschen mit Sonnenbrille nicht weinend und man denkt sich, Mann, was sind das denn für herzlose Menschen? Ne? So, also da ist gerade jemand ganz Enges gestorben und die zeigen keine Regung. Da würden wir aus der psychosomatischen Sicht heraus nicht sagen, das sind herzlose Menschen, ganz im Gegenteil, sondern wenn die jetzt in diese Emotionen reingehen würden, dann wäre das zu viel. Da haben sie nicht die Kraft für, um diesen Trauerprozess zu beginnen. Das kann teilweise sogar gefährlich werden, bis hin zu Suiziden. Und deshalb ist es so wichtig, dass man sagt, der erste Schritt, bevor man mit einem Trauerprozess beginnt, ist Kraft sammeln. Und jetzt gehe ich den Schritt zurück. Trauer und Veränderung sind eigentlich das Gleiche. Das sage ich ganz bewusst auch in dieser Form, denn wenn ich jetzt mal sage, ein vermeintlich einfaches Beispiel, wir wollen abends nicht mehr impulsiv essen. Da würde kein Mensch von einem Trauma sprechen und das zu verändern ist sicherlich keine Traumabearbeitung in dem Sinne. Aber jede Veränderung bedeutet, ich muss mich von einer Gewohnheit verabschieden. Und das ist eine Mini-Form der Trauerarbeit tatsächlich. Ich muss das erstmal in etwas Neues reinbringen. Und während das vielleicht ganz klein klingt, du hast da auch schon sehr häufig drüber gesprochen, versuch das mal abends, das nicht zu machen. Das ist gar nicht so einfach tatsächlich. Und der Grund dafür ist, wie gesagt, wir haben nicht ausreichend Kraft, um uns dem zu stellen, damit wir sozusagen gut darüber hinwegkommen können. Und dafür brauchen wir diese Hinzurichtung. Und wir brauchen aber vor allem die Kraft, um die wiederum echt zu definieren können. Und deshalb auch Strategie der Absichtslosigkeit. Das ist ja ein bisschen wie ein Dilemma in sich. Man muss schauen, wo kann man sozusagen diesen gordischen Knoten auch durchschlagen. Und für mich ist immer der erste Tipp, den ich, sage ich mal, allgemeiner Art gerne mitgebe, dass wir tatsächlich uns mal so bewegen, dass kreative Gedanken überhaupt wieder möglich sind. Wir sind in der Regel so gefangen in teilweise brillanten Denkmustern, aber die sind nie neu. Die sind immer nur wiederkäuend sozusagen, egal wie brillant die sind. Und ich sage mal, also als Beispiel, gilt natürlich nicht für alle, aber ein bisschen Stereotyp, aber zum Beispiel ein Mathematikprofessor in einer Depression, ein sehr kognitiv gesteuerter Mensch, das sind häufig die schwierigsten Patienten am Anfang. Die Menschen aus der Kognition, aus diesen Denkmustern, aus diesen wiederkäuenden Denkmustern auch mal rauszuholen und was anderes zu erlauben, das ist gar nicht so einfach. Es lohnt sich aber unglaublich. Ich kann vielleicht mal ein Beispiel von jemandem anonymisiert geben, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Das ist ein Mensch, der in dem Sinn seines eigenen Lebens eigentlich immer Kreativität haben wollte. Ein Mensch, der unglaublich kreativ war, es aber nie sein durfte. Seine Eltern haben das verboten. Das war ein ganz anderer Glaubenssatz, der in der Familie galt. Man musste etwas leisten, man musste Arbeiten machen, man musste malochen sozusagen. Und Kreativität war Zeitverschwendung. Kreativität galt einfach nicht. Und das hat in diesem Menschen natürlich einen Konflikt hervorgerufen. Und er hat nie sich mit dieser Kreativität auseinandersetzen können, die für ihn tatsächlich ausreichend Brennstoff gewesen wäre, um im Leben etwas zu verändern. Aber dazwischen stand dieser Konflikt von ihm und seinen Eltern. Und die Aufgabe tatsächlich war in diesem Fall, erst einmal ausreichend Kraft zu sammeln, um sich mit diesem Konflikt mit den Eltern einmal auseinandersetzen zu können. Ob direkt jetzt im Gespräch und im wirklichen Konflikt mit den Eltern oder auch nicht, das spielt dabei gar nicht so die zentrale Rolle. Aber dass man sagt, so, das ist jetzt dran, das möchte ich jetzt gerne machen. Und wenn ich das einmal geschafft habe, dann kann ich tatsächlich sagen, boah, ich habe eine große Hürde genommen, ich hatte genug Kraft und dann kann ich in den nächsten Schritt gehen.
Super interessant. Ich möchte einen Aspekt, der quasi auch Teil deines Buches ist, gerne jetzt an der Stelle einmal mit aufgreifen und nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Du hast es eben an einzelnen Stellen auch mit dem Stresssystem schon mal mit angesprochen. Lass uns mal in die Wissenschaft des Loslassens eintauchen. Was passiert in unserem Körper, wenn wir, und dann drehen wir es erst einmal andersrum, wenn wir ständig funktionieren müssen?
Also wenn wir uns grundsätzlich mal unsere evolutionären Stressoren anschauen, dann ist ja eines der wesentlichen Merkmale davon, dass die zeitlich begrenzt sind. Dafür sind wir perfekt ausgelegt. Dafür ist unser Stresssystem so wunderbar, dass wir sagen, wenn hinter uns ein Tiger steht, dass wir dann in den ersten Gang schalten können und quasi sagen können, wir lassen jetzt mal den Sauerstoff aus der Gleichung raus, wir brauchen jetzt nicht viel Energie, wir brauchen jetzt schnell Energie und können sozusagen richtig schön den ersten Gang reinlegen und entweder kämpfen oder fliehen, was auch immer. Aber unser Stresssystem ist darauf ausgelegt, kurzzeitige Stressoren, vielleicht mal einige Tage. Also wenn ich nichts zu essen finde, dann kann ich das einige Tage überleben. Ist ein mega großer Stressor. Aber irgendwann habe ich entweder was gefunden oder ich sterbe, ganz plump gesagt. Wenn es kein zeitlich begrenzter Stressor war, dann hat das System eben nicht überlebt. Und heutige Stressoren bieten uns das leider nicht mehr, dass sie die Freundlichkeit hätten, irgendwann mal aufzuhören. Gerne auch am Anfang intensiv zu sein und dann aufzuhören. Sie sind ständig präsent und der Körper reagiert aber im Zweifel immer mit dem Tigermodus, nenne ich den dann. Ne? Also das ist sozusagen unser Standardsystem. Und das ist aus evolutionärer Sicht total sinnvoll. Wenn ich mir nicht sicher bin, ob um der Ecke ein Tiger ist oder nicht, dann sollte ich erstmal aufpassen. Aber wenn wir uns überlegen, die Stressoren, die wir heutzutage haben, zum Beispiel, mein Geld reicht noch 3 Monate. Wenn ich dann nicht neues Geld verdiene, habe ich ein Problem. Das wird mich heute nicht umbringen. Punkt. Wenn ich sage, es könnte sein, dass ich meinen Job verliere, es könnte sein, dass meine Partnerschaft nicht funktioniert oder was alles so an Themen da ist, das sind in den allermeisten Fällen etwas, wo ich sagen würde, wenn ich die Frage stelle, kann mir dieser Stressor heute das Leben nehmen, dann kommen wir zum Schluss, nein, kann es nicht. Wir haben Angst vor den Konsequenzen, die da sind, aber genau die stellen dann unser Stresssystem an und triggern es immer weiter. Und wenn das mal so als Beispiel in der Arbeit in Projektphasen so ist und vielleicht auch mal für einen Monat oder für 2 Monate so ist, dann gehe ich so weit zu sagen, das ist eigentlich uninteressant. Das können wir. Also wir sind unglaublich resilient, aber genau diese Resilienz ist auch für uns das Problem, denn wir verlieren nach und nach den Zugang zu dieser Wahrnehmung. Also wenn ich mich an einem Tag richtig verausgabe und muss 1 Stunde lang vor dem Tiger weglaufen oder mit dem kämpfen, danach bin ich müde und ich merke das auch. Aber wenn wir zum Beispiel durch zu viel Cortisolausschüttung, dauerhafte Cortisolausschüttung, irgendwann cortisolresistent werden, wenn sich unsere Hirnregionen durch zu viel Glutamat, zu viel Erregung irgendwann voneinander lösen und nicht mehr gut miteinander verbunden sind, dann ist zum Beispiel so ein Bereich wie die im Gehirn Cortex insularis, wo unsere Interozeption stattfindet, wo unsere Wahrnehmung stattfindet und weitergeleitet wird und abgeglichen wird, dann funktioniert dieses System nicht mehr gut und damit kommen wir irgendwann wirklich in eine Abwärtsspirale, denn dann werden die Dinge, die wir früher auch gar nicht als gefährlich zum Beispiel tituliert hätten, auf einmal gefährlich. Und dann ist es auch nicht mehr in 3 Monaten das Geld, dann reicht es schon, wenn in 2 Jahren das Geld ausgehen könnte und ich bin auch gestresst. Oder es geht sogar so weit, dass ich gar nicht mehr weiß, warum meine Stressachsen angestellt sind und ich überhaupt kein Körpergefühl mehr dafür habe. Und das ist tatsächlich das, wo wir, wenn wir zum Beispiel dann HRV-Messungen machen, sehen, dass der Parasympathikus kaum noch in der Lage ist, irgendwie zu regulieren. Und dann bricht in der Regel auch der Sympathikus zusammen und wir haben eine totale Erschöpfung.
Und jetzt sprichst du im vegetativen Nervensystem Sympathikus, Parasympathikus an. Und Parasympathikus, wo wir tendenziell, also kann das detaillierter betrachten, aber sagen würden, okay, es geht hier um Entspannung, um Regeneration. Und dieses System funktioniert dann eigentlich nicht mehr. Ist das richtig im Verständnis?
Das System, man kann sagen, es funktioniert nicht. Man kann aber auch sagen, es wird vom anderen immer übertüncht. Ne, das gehört auch dazu. Also ich habe als Beispiel, finde ich irgendwie die Atmung immer ganz gut, dass wenn man nur mal die Atmung macht und mal zum Beispiel 1 Minute lang schaut, wie ist meine Atemfrequenz? Wie oft atme ich ein und aus in einer Minute? Dann merken viele Menschen, wir machen das immer wieder in Seminaren, dass auch wenn es die Vergleichswerte, die finde ich gar nicht so gut dabei, aber man merkt, wie viele Leute 15, 18, 20 Mal in der Minute ein- und ausatmen. Und wir da sagen, das ist eigentlich eine Atmung, die dann auch Bewegung erfordert. Ne? Also die im Prinzip darauf ausgelegt ist, dass wir dann auch etwas leisten und aber auch über die Bewegung wiederum unsere Stresshormone abbauen können. Gleichzeitig ist eine Atmung, wenn der Tiger mal weg ist, dass wir durchatmen, also dass wir länger ausatmen als einatmen, das findet im Alltag kaum noch statt. Und wenn es stattfindet, wird es direkt mit Nahrung begleitet. Also wir haben den langen Tag und dann machen wir uns einen Wein auf. Und dann wird irgendwie noch was gegessen dazu. Das heißt, der Körper wird eigentlich schon wieder dann auf eine andere Art und Weise gereizt und gestresst. Und ja, so verlieren wir das Gefühl. Und der Parasympathikus, der gerade bei so einer Seufzeratmung eigentlich über das Zwerchfell gut innerviert würde, gut aktiviert würde, der kommt nicht zum Zuge. Also wir sagen immer, der Parasympathikus bräuchte eigentlich eine Lobby in Deutschland. Und die hat er aber nicht.
Und ist das also auch Teil der Idee dahinter zu sagen, das Loslassen steht eigentlich vor der nächsten Anspannung und würde es wahrscheinlich auch dann erklären, dass wenn ich mir in meinem Gestresstmodus, in dem ich mich befinde und das Stresslevel immer höher ist, mich dann noch entscheide und sage, ah Mist, ich muss was für meine Gesundheit tun, dann kommt das nächste Konzept mit dazu und triggert mich eigentlich noch mehr, sorgt für eigentlich für noch mehr Stress im System, aber wirklich Loslassen hat dann immer noch nicht stattgefunden.
Das ist genau das Problem. Und gleichzeitig das Loslassen, also einmal den Parasympathikus aktivieren, das ist der eine Teil. Gleichzeitig ist es aber ja auch so, dass in dem Moment, wo unsere Stressachsen aktiviert sind, wir werden auf Bewegung geprimed und das Gehirn gibt die Anweisung, dass wir Zucker produzieren. Und wenn die Leber die ganze Zeit nur Gluconeogenese betreibt, dann kann sie Stoffe wie Tyrosin zum Beispiel ja nicht mehr produzieren, die wir aber brauchen, um Dopamin produzieren zu können im Gehirn, um abstrakt denken zu können, um kreativ denken zu können. Und ich finde, es gibt Menschen, die sagen, ja, das stimmt aber nicht, ich kann unter Hochleistung funktioniere ich am besten. Ne? Also so als Beispiel, ein Anwalt vor Gericht, komplexer Fall, maximaler Druck, es geht um ganz, ganz viel. Das ist brillant, das stimmt, was die abrufen können. Aber ich gehe so weit zu sagen, dass es in der Geschichte der Menschheit noch nie einen Anwalt in dieser Situation gegeben hat, der gesagt hat, oh, wartet mal, ich habe da gerade eine Idee, wir könnten das auch ganz anders machen. Das findet nicht statt. Es findet zwar brillant, aber nur abrufen von bereits erlernten Dingen statt. Und wenn wir etwas verändern wollen im Leben, brauchen wir Kreativität und Abstraktionsfähigkeit.
Das ist das, was du gerade auch, glaube ich, schon sagtest, mit diesem Kreativmodus kann ich nur aus dem loslassenden Moment letztendlich heraus oder in einer Loslassphase oder einer parasympathischen Phase eigentlich wirklich erst erzeugen. Ja. Hohe Stressaktivität ruft Informationen ab und dann funktioniert es schnell. Mhm. Und wie du eben gesagt hast, es ist effektiv, aber nicht effizient. Also genau. Energetisch betrachtet.
Ganz genau. Und es gibt ja ganz viele Menschen, wenn man sie fragt, wo sie ihre Ideen bekommen. Also erstmal gibt es das Konzept der Muse. Dass man sagte, ne, also man stellt sich da irgendwie immer aus irgendwelchen Gründen Frauen dabei vor oder viele Menschen, aber das war ja gar nicht so, ne? Das ist, also eine Frau kann eine Muse sein, aber es kann auch ein schöner Bach, es kann auch ein schönes Bild oder irgendwas anderes eine Muse sein, wo man merkt, ich fühle mich sicher, ich fühle mich beschützt und in dem Moment fahren meine Stressachsen runter. Und gleichzeitig sind es ja nicht die Thinktanks selbst, in denen die Ideen immer kreiert werden, sondern das ist, wenn man unter der Dusche ist, das ist, wenn man spazieren geht, das kann auf dem Weg zum Klo sein, wenn gerade mal, ach, jetzt kann ich mich mal kurz abschalten und muss mal nichts leisten und dann denkt man auf einmal, hoppla, da ist irgendwas. Und ich selbst habe das, ich finde das ganz, ganz spannend. Ich meditiere gerne vor meinem Kamin zu Hause. Und da habe ich aber ja immer durch das Feuer irgendeine Bewegung, selbst wenn ich die Augen schließe. Und dann habe ich meinen chinesischen Lehrer damals gefragt und habe gesagt, du, was bedeutet das eigentlich? Ist es eigentlich gut, wenn ich vor dem Feuer meditiere oder nicht? Und dann sagte er mir, es gibt im Chinesischen einen Begriff, der nennt sich Dun Wu. Und das würde man übersetzen mit so viel wie die plötzliche Erkenntnis. Und das wird auch dem Feuer zugeschrieben, weil das Feuer nicht greifbar ist. Es ist eigentlich, wie auch zum Beispiel in Traumabehandlung beim EMDR zum Beispiel, bifokale Stimulierung. Also ich habe nichts, wo ich mich direkt drauf fokussiere, sondern es sind Punkte, die wandern immer wieder. Und das ist tatsächlich etwas, einfach mal ins Feuer reingucken und versuchen, das Feuer zu greifen. Das funktioniert nicht, da gleitet der Gedanke sozusagen dran ab und ich komme in einen anderen Modus rein, finde ich ganz, ganz spannend. Und mir persönlich sind schon während der Meditation vorm Feuer ganz oft Ideen gekommen, auf die ich sonst vielleicht nicht gekommen wäre.
Also steht zu Beginn, so würde ich jetzt mal zusammenfassen, das Loslassen, bevor wir überhaupt den nächsten Plan, das nächste Ziel oder wie auch immer mit verfolgen würden. Und dem Ganzen müssten wir mehr Fokus geben.
Ja, ich würde eines dazu ergänzen. Wir können ja nur loslassen, wenn wir uns sicher fühlen. Das heißt quasi, das Loslassen wäre das Erste, was man tut. Aber sozusagen der Schritt, der optimale Schritt davor ist, dass es im besten Fall zum Beispiel Vorbilder gibt, Menschen, denen ich vertraue, zu denen ich eine Bindung habe, die so etwas sagen wie, du kannst jetzt mal loslassen. Oder es ist gut, wenn du das tust. Also das Loslassen, da hast du recht, das ist der erste Schritt, den man tatsächlich tut. Aber wenn ich sozusagen nicht die Erlaubnis bekomme, und woher bekomme ich die? Häufig eben tatsächlich von Vorbildern oder das kann auch mal ein Therapeut oder ein Coach sein, das kann aber auch nur ein guter Freund sein oder es kann der Ehepartner oder das Kind sein. Ne? Aber dass man sozusagen jemanden hat, der einmal die innere Erlaubnis gibt, loslassen zu dürfen, das wäre für mich der allererste Schritt davor.
Und wenn ich, für die, die jetzt zuhören und genau darüber nachdenken, wie könnte ich jemanden dazu bewegen, mir zu sagen, dass ich loslassen kann, wenn ich selbst die Erkenntnis jetzt schon gewonnen habe, dass das sinnvoll wäre? Oder gäbe es noch andere Möglichkeiten, die Erlaubnis zu bekommen?
Neugier ist für mich eines der mächtigsten Worte, was es gibt auf diesem Planeten. Und wenn ich es mir erlauben darf, und da reicht es ja zum Beispiel, wenn jetzt jemand uns beide gerade beim Sprechen hört und wir haben über so ein Wort wie Neugier gesprochen oder wir sagen auch, es lohnt sich mal loszulassen, wenn ich Neugier habe, dann bin ich automatisch in dem Modus, wo wir sagen, ein Flugzeug fliegt mit Sog und nicht mit Druck. Also wenn wir einen Sog erziehen, sodass jemand sagt, erzähl doch mal mehr. Selbst wenn das noch nicht dazu führt, dass ich das direkt schaffe, umzusetzen oder loszulassen, aber wenn jemand merkt, dass berührt mich im Sinne von, das hat irgendwas mit meinem Leben zu tun, kannst du nicht mal mehr erzählen. Diese Neugier, die ist, ich würde sagen, unser größter Verbündeter neben der Bindung an andere Menschen, denen wir tatsächlich vertrauen.
Und Neugierde, wenn wir uns das weiter anschauen, es ist ein, mal übersetzt, ein in die Ferne schauen, ein weiter nach vorne schauen, ein sich auf andere Dinge einzulassen. Was ist es, Neugier?
Ich würde sagen, es ist erstmal ein, zumindest für Menschen, die sich in vielleicht etwas festgefahrenen Lebenssituationen finden, ein Gewohnheitsbruch, ein neuer Reiz, den wir so nicht standardmäßig haben. In unseren Kliniken zum Beispiel, da sprechen wir immer vom Gewohnheitsbruch. Das sind Menschen, die in sehr festgefahrenen Situationen sind und in einer sehr starken Überforderung gleichzeitig. Und diese Menschen sind natürlich zum einen häufig sehr kognitiv unterwegs, also es sind Gedankenkreise, die immer wieder, die nicht durchbrochen werden können. Sie sind quasi stuck in dieser Situation und haben Datenautobahnen im Gehirn, auf die sie automatisch immer wieder draufkommen. Egal wo ich hinfahre, ich lande immer wieder auf dieser Autobahn. Und die Neugier beziehungsweise der Gewohnheitsbruch, die sorgen dafür, dass ich mal von der Autobahn runter einen kleinen Feldweg nehme. Der ist weder total sicher, noch ist der irgendwie total gut zu befahren, aber er bringt mir etwas Neues und auf einmal merke ich, dass ich überhaupt mal zurückschauen kann auf diese Autobahn und sage, was mache ich da eigentlich auf der Autobahn? Also ganz banales Beispiel, Social Media. Die Leute 3-4 Stunden am Tag verbringen in Social Media und sie merken das gar nicht mehr irgendwann. Sie merken, wie unzufrieden sie sind. Sie merken, wie sehr sie von Vorbildern auch getriggert oder angeleitet werden, die aber vielleicht gar nicht so viel Gesundes zu sagen haben. Und wenn sie dann mal in so einem kleinen Bachlauf gelandet sind, auf so einer kleinen Nebenstraße, dann merken sie überhaupt erstmal, wow, das ist aber eine ganz schön große Autobahn, auf der ich da die ganze Zeit fahre. Will ich das? Und das bedeutet noch nicht, dass ich sofort hier auf dem kleinen Nebenweg mein Leben begehe. Nein, überhaupt nicht. Man wird wieder auf die Autobahn zurückfahren. Ne? Das ist das, was erstmal gewohnt ist. Aber der erste Schritt, der da bleibt, das ist wirklich, das ist der Samen, der Zeit braucht. Und das ist so wichtig, dass wir erstmal mit der Würdigung anfangen und nicht auf uns selbst einhauen, wie wir das gerne machen. Ach, schon wieder irgendwas nicht geschafft und immer frustrierter werden. Sondern es gibt eine ganz schöne Metapher über eine asiatische Bambusform. Beim Bambus, da gibt es das Rhizom. Und eine Form, da wird dieses Rhizom, also dieser Samen quasi, der wird eingepflanzt. Und dann gieße ich den das ganze Jahr. Es passiert überhaupt nichts. Und dann gieße ich den noch ein Jahr. Es passiert auch nichts. Und dann gieße ich den noch ein Jahr. Und ich weiß gar nicht, ist der verrottet da drunter? Haben den Mäuse weggefressen? Ist der überhaupt noch da? Und der braucht so 3 bis 5 Jahre. Und dann innerhalb weniger Wochen sprießt ein ganzer Wald. Und dieses Bild, das finde ich wunderschön. Und gleichzeitig brauche ich dafür natürlich ein gewisses Vertrauen. Ich brauche jemanden im besten Sinne, der mir die Zusicherung gibt, dass der Weg gut ist. Ja, gieß weiter. Das ist in Ordnung. Du wirst es nicht sofort sehen sozusagen, aber gieß weiter. Und deshalb, also ich bezeichne mich häufig als jemand, der am Rande eines Waldes sitzt. Warum? Es gibt das schöne Sprichwort, du bist auf dem Holzweg. Und ich weiß nicht, ob du die Metapher dahinter gut kennst. Das kommt aus dem Mittelalter heraus, aus der Wald- und Forstwirtschaft, wo die Bäume nicht am Waldrand gefällt wurden, sondern die besten Bäume waren mitten im Wald drin. Und dann wurde da ein Baum im Wald gefällt und dann wurde der quasi rausgeschliffen, weil es damals gab es weder Autos, ne, waren viele Leute, die haben das sozusagen rausgezogen, haben den Weg getrampelt. Und das sah am Waldrand, wenn man das dann später gesehen hat, aus wie ein Weg. Und das ist der sogenannte Holzweg. Wenn ich den gehe, dann komme ich nur an einem abgesägten Stamm raus und nicht durch den Wald, wie ich das vielleicht ursprünglich wollte. Meine Aufgabe quasi, so sehe ich das dann immer, dass ich am Waldrand sitze und den Leuten einfach nur sage, diesen Weg kenne ich. Den bin ich vielleicht selbst schon mal gegangen. Ist ein schöner Baumstamm, ne? Wenn du dir den angucken möchtest, mach das gerne, aber vielleicht gibt's andere Möglichkeiten. Es braucht aber ein bisschen Zeit, ne? Und diese Zusicherung ist dabei so wichtig. Und gleichzeitig ist das ein wunderbarer Prozess, unabhängig davon, wie lange der dauert und auch unabhängig davon, wann der begonnen wird. Ob der im jungen Alter oder mit 80 Jahren angefangen wird, ist eigentlich vollkommen unerheblich.
Neugierde und die Veränderung quasi mit einzuleiten, mal einen anderen Abzweig zu gehen. Du hast es so schön beschrieben mit den Datenautobahnen in unserem Kopf, die immer wiederkehrenden Muster, die sich durch eben ein aktives, dauerhaft aktives Stresssystem ergeben. Und das setze ich jetzt nochmal davor, weil wir eben schon sagten, das Loslassen wäre der erste Schritt, aber davor braucht es eine Möglichkeit, im besten Falle vielleicht auch von außen eine Unterstützung, die sagt, du darfst loslassen, du bist in einem sicheren Umfeld und die Neugierde. Und darauf jetzt aufbauend, würde ich gerne auf dieses Wort, du hast es eben auch schon gesagt, oder es ist Titel deines Buches, die Absichtslosigkeit. Und die Absichtslosigkeit auch als Lebensstrategie, dass wir da uns das mal genauer anschauen. Und du hast es ganz am Anfang eben schon einmal erwähnt, Absichtslosigkeit bedeutet nicht Planlosigkeit. Was ist hier der wesentliche Unterschied, um den es geht? Und was ist die Strategie dahinter, um aus diesem Dilemma, wie du es eben auch schon benannt hast, auszubrechen?
Wenn ich es ganz kurz zusammenfasse, dann ist Planlosigkeit, ich bin auf dem Meer und lasse mich von den Wellen irgendwo hintreiben und habe weder eine Ambition irgendwohin noch irgendeine Idee, wie ich das machen könnte. Absichtslosigkeit bedeutet, dass ich, während ich zum Beispiel auf dem Meer bin, auch nichts zu tun habe gerade. Ich muss nichts erreichen damit, allerdings eingebettet in eine Richtung. Es ist eingebettet in eine größere Richtung, in eine größere Lebensphilosophie sozusagen, in die ich gerne gehen möchte. Ob ich die komplett verstanden habe oder ob die nur auf Vertrauen zu anderen Menschen erstmal basiert, das ist beides in Ordnung. Also es muss nicht jedes Mal dieses große Sinn des Lebens sein. Es kann auch sein, dass ich für mich festlege, was möchte ich denn im nächsten Jahr zum Beispiel machen? Und es gibt so schöne Varianten. Ich mag zum Beispiel eine ganz einfache und schöne, das Ikigai. Das finde ich sehr, sehr schön. Also für die das nicht kennen, das sind eigentlich nur 4 Kreise in Überlappung. Einmal mit, was ich liebe, was ich gut kann, wofür ich Geld bekomme und was die Welt braucht. Und da kann man eintragen, da kann man sich ein DIN A3-Blatt nehmen und da kann man mal eintragen, was denn in welche Kategorien reingehört und das Ikigai selbst sozusagen, der Sinn des Lebens wäre das, oder andersrum übersetzt, der Grund, warum ich morgens aufstehe, das wäre sozusagen, wenn ich in allen vier Bereichen etwas habe, was zu allem passt. Und gleichzeitig in dieser Einfachheit ist das überhaupt nicht trivial oder mal eben schnell gemacht. Ich kann das irgendwie, wenn ich jetzt ein Coaching gebe, sagen, so, du hast jetzt eine Viertelstunde Zeit, füll das aus. Das kann aber nicht funktionieren aus den Gründen, die wir vorhin schon hatten. Wenn es etwas gibt, was mich noch daran hindert, dass ich das, was ich wirklich in allen vier Bereichen für mich sehe, finde, dann werde ich entweder mich davor drücken oder ich werde mich oder den, mit dem ich das zusammen mache, belügen. Und über die Absichtslosigkeit komme ich nach und nach an meine Ressourcen dran, um das dann zu definieren. Und wenn ich das dann definiere, der Leo Pruimbohm spricht immer so schön vom Lebenszielsystem. Das finde ich so gut, auch biochemisch gesehen. Es ist etwas vollkommen anderes, wenn ich als Metapher einen vollgemüllten Raum habe und einen blöden Chef, der mir wenig Geld bezahlt und der sagt, räum diesen Raum jetzt frei. Oder wenn in diesem Raum der Traum meines Lebens, ein eigenes Café als Beispiel, entsteht, dann ist die Biochemie eine vollkommen andere. Im ersten Fall habe ich nach einer halben Stunde Rückenschmerzen und fluche nur noch, finde die Welt und den Chef und den Raum und alles darin total blöd. Und im anderen Fall, da werde ich zwar auch müde, aber ich werde unglaublich zufrieden sein. Ich werde, das kann ich jedem versprechen, diesen metaphorischen Raum, wenn man den leer räumt, man schläft wie ein Baby danach. Man ist so glücklich, man hat so viel Serotoninausschüttung. Also man kommt in etwas, ach, das hat Spaß gemacht, das hat Freude gemacht. Und dann kann ich das auch schaffen. Also wirklich, der gesamte Metabolismus ist tatsächlich ein anderer. Und ich habe eine viel bessere Energienutzung im Körper und bin nicht so sehr davon abgelenkt, dass mein Körper all diese ganzen anderen Baustellen so stark bearbeiten muss, die er sonst den ganzen Tag bearbeitet, wo wir so viel Energie verlieren.
Ohne dass wir uns damit im Kreis drehen oder das gleiche Paradoxon von vorher auch wieder aufräumen, aber kann man Absichtslosigkeit trainieren oder wie kann ich dort eher hinkommen? Gibt es da irgendetwas, was du den Zuhörern hier mitgeben kannst?
Ja, unsere fünf Sinne sind unsere besten Helfer bei der Absichtslosigkeit und Bewegung ist unglaublich wertvoll für die Absichtslosigkeit. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ich gehe jetzt spazieren, Viertelstunde muss gar nicht lang sein, und zwar ganz bewusst dann nicht, um dieses blöde Meeting zu vergessen oder um irgendwie den Stress oder den Ärger irgendwie zu verarbeiten und ne, so, genau, sondern ich gehe spazieren, um spazieren zu gehen, um meine Sinne wahrzunehmen. Das ist in Kombination mit Bewegung unglaublich gut. Und ich will an dem Punkt dann auch nochmal eine Lanze brechen für die Menschen, die in diesem, was du am Anfang sagst, diesem Optimierungswahn drin stecken. Wenn ich eine Richtung habe, wo ich hingehen möchte und sage, ich möchte jetzt auf ein Ziel hintrainieren zum Beispiel, dann finde ich das vollkommen in Ordnung. Da kann man auch alle Tracking-Devices dieser Welt mal einsetzen, um zu sehen, wie sieht das denn eigentlich aus? Aber es sind zeitlich begrenzte Themen. Ich brauche das nicht mein ganzes Leben. Wenn ich die ganze Zeit gucken muss, ob mein Schlaf gut war, wenn ich die ganze Zeit immer weiter optimiere, gehe ich genau in die andere Richtung eigentlich. Und wenn dann die App anzeigt, mein Schlaf war nur bei 60%, dann werde ich Hypochonder, ne? Und bekomme wieder Angst und dann schlafe ich natürlich auch wieder schlechter und so weiter.
Stresssystem wird wieder aktiv.
Ganz genau, die Stresssysteme fangen wieder von vorne an und es geht wieder los. Und deshalb finde ich zum einen die fünf Sinne wirklich im Sinne des ganz einfachen, tatsächlich ziellosen, im Sinne von, ich muss nirgendwo hinkommen, sondern ich gehe einfach und schaue mal, wie wirkt das alles auf mich. Und dann aber auch die Bewegung und gerne auch mal intensive Bewegung. Und zwar jetzt auch gerade weniger unter dem Aspekt, dass ich sage, ich muss jetzt irgendwie ein gewisses Trainingsziel erreichen, sondern mit dem Ziel, dass ich zum einen mich bewusst mal müde mache, wobei ich da immer ganz gerne sage, ist die Frage, ob das abends vorm Schlafengehen sein muss, das ist vielleicht noch ein eigenes Thema wieder, sondern vielleicht am Tag oder auch gerne mal morgens, dass der Körper nochmal merkt, ich werde noch gebraucht. und gleichzeitig, dass ich zum Beispiel sowas wie BDNF, ne, Brain-Derived Neurotrophic Factor, bilde, um wieder Hirnvernetzungen herstellen zu können. Da ist es unglaublich wertvoll, aber auch um Stresshormone abzubauen, damit ich einfacher in der Lage bin, zum Beispiel meinen Spaziergang auch zu genießen. Denn ansonsten kann es natürlich leicht passieren, wenn ich da noch nicht so gut drin geübt bin, dass ich versuche, spazieren zu gehen und merke, wie das Cortisol nur so und Adrenalin durch meinen Körper rauscht und ich gar nicht richtig runterkomme. Deshalb ist Bewegung so eine Mischung aus, wirklich sich auch mal intensiv zu bewegen. Und wenn es morgens vielleicht mal 10, 20 oder 50, je nachdem, wo es Liegestützen sind, dass man einfach mal anfängt, einmal auch sauer zu werden, also dass die Muskeln mal sauer werden dürfen, halte ich für unglaublich hilfreich dabei.
Und dabei nicht schon wieder die nächste Zielplanung, das mache ich dafür, um irgendwelche Muskeln zu erzeugen, die ich irgendwo in Social Media gesehen habe, wie das irgendjemand anderes hat.
Ich glaube, wir unterschätzen die Komplexität des Körpers und bei aller Faszination über die Dinge, die wir schon gelernt haben, über den Körper, über den Metabolismus, über das Mikrobiom und so weiter und so fort, ist das meiste, was wir auf Social Media sehen, an Produkte geknüpft. Heißt nicht, dass die Produkte schlecht sind, kann auch gute Produkte geben. Aber das Problem ist, das wissen wir vielleicht vorher nicht. Und wenn ich mir anschaue, wie Marketing in der Regel funktioniert, dann geht es eigentlich über Angst. Ne? Also lebst du gerade noch so oder benutzt du mein Produkt schon? Ne? Das ist sozusagen der Standard. Und da werden häufig sehr sequenziell einzelne Bereiche nur rausgesucht, auch weil es schwierig ist, tatsächlich die Dinge zu überblicken. Und ich würde sagen, es gibt wenige Menschen wie dich zum Beispiel, die tatsächlich schon so viel wissen, aber selbst du würdest ganz sicher sagen, du hast einen Bruchteil dessen, was tatsächlich passiert, und du kannst Impulse und Ideen geben, wie man das machen kann. Aber wenn ich nur von der einen Diät zum nächsten und dann habe ich den einen Stoff, den ich unbedingt nehmen soll, und danach soll ich nur noch Melone und danach soll ich nur noch Banane und so weiter und so fort essen, da komme ich so sehr durcheinander und bin so im Micromanagement sozusagen und versuche, irgendwelche kleinen Dinge zu machen, dass eben ich vergesse, dass das so leicht wieder die Stressachsen aktiviert und ich damit die großen Dinge wirklich aus dem Blick verliere.
Bewegung, hattest du gesagt, ich greife die Dinge nochmal mit auf, über unsere Sinneskanäle Dinge wahrzunehmen und wahrscheinlich wahrnehmen. Und würdest du da eine emotionale Bewertung sofort mit dazu nehmen oder erstmal geht es nur um die Wahrnehmung darüber, um sich der Absichtslosigkeit zu nähern?
Ja, also erstmal würde ich sagen, geht es wirklich nur um die Wahrnehmung. Natürlich kann es sein, dass wir die eine oder andere Wahrnehmung schön finden, blöd finden. Es kann uns kalt sein, es kann sein, dass die Sonne angenehm ist, es kann sein, dass die sehr brennt und unangenehm ist. Aber erstmal ist es, würde ich sagen, Gratulation, dass du das spürst, unabhängig davon, wie du es danach in einem zweiten Schritt bewerten würdest. Also erstmal tatsächlich die reine Wahrnehmung, denn das in sich ist ein Trainingseffekt. Und wir sind dadurch in der Lage, auch wenn wir mal unter Druck kommen, so sehr in der Ruhe zu bleiben, dass sozusagen unsere Bewertung, also gerade präfrontaler Kortex und Amygdala in der Kooperation sozusagen zum Schluss kommen, ja, das ist jetzt ein wichtiges Meeting, was da jetzt ansteht, aber so wichtig ist es nun auch nicht. Und alleine, wenn ich zu diesem Schluss komme, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich kreativ denken kann, dass ich tatsächlich gut sprechen kann, dass ich keine Angst davor habe, was daraus entstehen könnte, so viel größer, dass die Wahrscheinlichkeit, dass etwas Schönes daraus entsteht, auch viel, viel größer ist.
Hier jetzt würde ich auch nochmal, aber das ist wahrscheinlich deine Einschätzung auch, dass ich sage, es ist nicht so wichtig, heißt nicht, dass es unwichtig ist oder dass ich es vernachlässige, sondern es geht eher um diese Reflexion darin, dass ich es anfange, anders zu betrachten oder zumindest einen anderen Zugang dazu zu bekommen.
Absolut. Also nimm dir mal als Beispiel, du hast den größten Bühnenauftritt deines Lebens. Natürlich ist der wichtig, aber wenn du nicht mehr in der Lage bist, klar zu denken, wird das das schlimmste Erlebnis deines Lebens oder hat das Potenzial dazu. Das heißt, die Wichtigkeit der Dinge kann gegeben sein, aber die Wichtigkeit, und da ist, glaube ich, der wichtige Unterschied, diese Wichtigkeit hat keine Lebensbedrohlichkeit für dich jetzt. Nehmen wir mal das Beispiel, ich darf bei dir im Podcast sein, vielleicht bin ich aufgeregt, weil das ist eine Möglichkeit, dass ich mal den Leuten irgendwas erzählen kann. Und ich bin so aufgeregt und mein Stresssystem sagt, wenn du das nicht überlebst, dann ist das ganz, ganz schlimm. Das ist das Problem daran. Ich sage aber, doch, natürlich ist das wichtig, mit dem Matthias zu reden. Aber wenn ich mich jetzt die ganze Zeit verhauen würde, dann, ich sage mir mittlerweile immer, dann habe ich wieder was Interessantes gelernt. Ne? Also dann ist es eine neue Erfahrung, die dann vielleicht nicht so schön ist, aber es hat nicht die Relevanz, dass es rechtfertigen würde, dass mein Körper in einen Überlebensmodus springt. Das ist die Differenzierung tatsächlich davon. Trotzdem gehört es dazu, zum Beispiel, wenn ich ein wichtiges Meeting habe oder wenn ich einen Auftritt habe, dass ich sage, wenn dann dein Mund ein bisschen trocken wird, also dann sage ich, ja, funktioniert alles. Ich bin auf Konzentration jetzt erstmal auch umgestellt. Das sollte auch so sein. Das ist in Ordnung dabei. Und dann aber in der Lage zu sein, die Bewertung so zurückzufahren, dass ich sage, es darf wichtig sein, aber es hat keinerlei Möglichkeit, mich körperlich oder seelisch anzugreifen. Und damit ist es in Ordnung. Und damit können wir jetzt zum Beispiel hier zusammensitzen und einfach miteinander sprechen und dabei Freude haben.
Ja, das stimmt. Gib mir oder gib uns vielleicht nochmal einen Einblick, weil das ist auch ein Thema, du hast das ganz am Anfang eben auch schon gesagt, so Zielsetzungen und du hast dir selbst früher, du wolltest hier 5 Uhr morgen Club, wolltest du mit dabei sein und so weiter. Thema Zielsetzung bei dem Thema Absichtslosigkeit. Welche Rolle spielt das? Spielt es überhaupt eine Rolle? Und wenn es eine Rolle spielt, wie kann ich Ziele nicht verkrampft verfolgen?
Ich gehe dann auch mal in dem Beispiel zurück zu dem 5 Uhr morgens aufstehen. Ich mache das nämlich mittlerweile seit mehreren Jahren. Allerdings aus einer ganz anderen Richtung heraus. Und ich glaube, deshalb passt das Beispiel ganz gut. Und zwar bei mir, ich wollte das auch, ne, nach dem Beispiel, wir haben das ja gar nicht jetzt weiter besprochen. Ich wollte das immer machen, aber ich habe das auch für mich gemerkt, nein, so kriege ich das nicht hin. Und dann habe ich mich gemeinsam mit meinem Bruder damals an einer ganz spannenden Wasserfilterfirma beteiligt. Und dann haben wir diesen Wasserfilter bei uns zu Hause eingebaut. Und der hat tatsächlich fantastisches Wasser gemacht. Und dann habe ich mir das abends ins Badezimmer neben unserem Schlafzimmer gestellt und bin morgens um 4:45 wach geworden und habe an dieses Wasser gedacht. Und habe ich gesagt, oh, ich habe jetzt Lust, dieses Wasser zu trinken. Und dann bin ich dahin und habe großen Schluck von dem Wasser genommen. Und das war so angenehm und kurioserweise für mich verbunden mit dem Gefühl, ach guck mal, jetzt bist du gerade wach, hast du was getrunken, der Magen wacht langsam auf, jetzt irgendwie habe ich keine Lust, wieder ins Bett zu gehen. Und für mich war sozusagen das paradoxe Ziel im größeren Ziel, dass ich das zwar auch schon wollte, aber das Eigentliche war nur noch, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne mein Wasser trinken. Und ich habe mittlerweile, mein Wecker, der hat sogar den Titel, ich komme ja aus dem halb chinesischen Haushalt, Shenzhen Shui, also sozusagen Zauberwasser. So hat das meine Tochter genannt. Mein Wecker trägt den Namen Zauberwasser. Ich stehe morgens auf und trinke dieses Wasser und dann bin ich einfach da. Und dann merke ich, ja, cool, jetzt hast du 2 Stunden Zeit. Und was dann passiert, ist vollkommen egal. Also ich habe dann nicht sozusagen wieder die krampfhafte Routine oder komme dann wieder in die Optimierung, ich muss jetzt dies oder das machen. Ich mache dann das, wo ich merke, was passt. Also sehr häufig ist das zum Beispiel Dankbarkeitstagebuch schreiben, aber es muss nicht sein. Manchmal trainiere ich auch, manchmal mache ich eine Runde Tai Chi, manchmal gehe ich spazieren, manchmal meditiere ich vorm Feuer, manchmal lese ich nur ein Buch, was dann irgendwie gerade gut passt. Aber ich merke einfach, es ist meins geworden. Und diese Geschichte, das ist jetzt auch nicht per se das Vorbild jetzt für jeden, der das hört. Viele andere sagen, das ist überhaupt nicht meins und das muss es auch gar nicht sein. Es ist einfach nur etwas, was für mich tatsächlich passend war und ich merke, das ist meine eigene Struktur. Daraus ist mittlerweile eine Gewohnheit geworden im Sinne von, das ist eine eigene Datenautobahn im Gehirn geworden, wo ich aber sage, auf der fahre ich gerne. Es ist kein Krampf, dann morgens aufzustehen oder ich sage, oh, ich muss jetzt aber, oder sondern ich sage, ach oh, schön, da habe ich Lust drauf. Das kann funktionieren und es ist unglaublich schön.
Die Absichtslosigkeit als solche und deine Strategie oder das Konzept, was auch dahinter steckt, so wie du es in deinem Buch beschreibst, ist für jeden, der jetzt gerade zuhört, glaube ich, schon interessant. Und wir sind schon so viele Aspekte, wo jeder einfach die ersten Impulse auf jeden Fall erstmal bekommen kann, um damit weiter umzugehen. Und ich möchte aber mal auf einen anderen Teil noch mit dir eingehen. Du hast es eben so am Rande schon mal erwähnt, unter anderem, dass du Leiter der psychosomatischen Kliniken bist, dass du in so vielen Bereichen auch aktiv bist, dann schreibst du das Buch und es geht dir gefühlt von der Hand, wahrscheinlich alles mit einer gewissen Absichtslosigkeit. Und du hast eben auch das Thema Coaching angesprochen. Und ich würde das gerne mal übertragen, auch wenn wir die Absichtslosigkeit in unserer Gesellschaft oder beispielsweise auch in Unternehmen mehr mit integrieren würden. Gib uns nochmal so einen kurzen Einblick. Was glaubst du, wie könnte die Strategie der Absichtslosigkeit die Unternehmenskultur bei euch, vielleicht auch in den Kliniken oder mit Menschen wirklich verändern?
Ich habe unter anderem ein Kapitel über die Absichtslosigkeit in Unternehmen geschrieben. Und ich glaube, die Herangehensweise gerade in Unternehmen oder auch in gesellschaftlichen Kontexten oder auch in Schulen, wir sind sehr viel in Schulen, geben Seminare dazu, machen da sehr viel, ist zum einen, was wir angesprochen haben, die Neugier, aber gleichzeitig ganz banal erst einmal die Wirtschaftlichkeit. Was ist eigentlich der ROI dahinter? Und das finde ich ganz wichtig, dass man die Menschen tatsächlich auch da abholt, wo sie gerade sind und man ein bisschen neugierig macht im Sinne von, was glaubst du eigentlich, was dein Unternehmen in der Lage ist zu leisten, wenn die Menschen Zugriff auf ihr Potenzial haben, auf den zweiten, dritten, vierten, fünften Gang? Der ist zwar für den Anfang nicht so gut geeignet, aber damit bist du natürlich, das weiß jeder, viel, viel schneller, als wenn du erster Gang Vollgas die ganze Zeit nur fährst. Dafür brauchen wir aber Menschen, die in die Ferne denken können, denn dieser ROI ist nichts, was sich sofort quartalsweise wie bei großen DAX-Unternehmen einstellt, sondern das ist etwas, was sich entwickelt und dann aber eine Kraft entwickelt, die wirklich exponentiell sein kann. Und wer sich mal mit exponentiellem Wachstum beschäftigt hat und sieht, da gibt es auf einmal ganze Teams, die miteinander gerne arbeiten, die Vertrauen zueinander haben, die aber auch Fehler machen dürfen, die in der Lage sind, zum Beispiel auch Pausen machen zu dürfen, die dazugehören, dann kommt man sehr schnell an einen Punkt, dass das sehr, sehr wirtschaftlich ist. Und für mich aber ganz wesentlich, zumindest am Anfang, auch von den Führungskräften mitgetragen werden sollte. Denn eine Führungskraft oder ein Manager oder ein Gründer oder eine Schulleiterin oder ein Schulleiter, die eine eigene Haltung haben und damit etwas ausstrahlen, die sind unglaublich mächtig. Mächtig im Sinne von, die Wirkung ist groß. Es ist nicht mächtig im Sinne von Narzissmus oder so gemeint, sondern mächtig im Sinne von, die sind als Vorbilder tatsächlich geeignet. Und wir haben das zum Beispiel bei uns in den Kliniken. Wir haben schon vor über 20 Jahren haben wir Mitarbeiter-Qigong gemacht. Also wir haben als bezahlte Arbeitszeit für unsere Mitarbeiter Qigong angeboten, weil wir gesagt haben, die sollen das auch machen. Und da gab es immer wieder, wir haben eigene Supervisionen gemacht und das war ganz interessant, weil wir haben uns auch immer wieder die Frage gestellt, warum finden das nicht eigentlich alle mega gut und kommen immer und warum gibt's welche, die da nicht hingehen und dann lieber weiterarbeiten oder noch irgendwie was fertig machen? Und der Supervisor damals, der fragte uns als Leitungsteam damals, naja, geht ihr denn da hin? Und dann haben wir gesagt, naja, natürlich gehen wir da hin, ne? So, klar. Und dann, naja, fast immer. Naja, in letzter Zeit war es ein bisschen schwierig, aber wir haben es versucht und man merkte, wie das so bröckelte und tatsächlich das verdeutlicht hat, was unsere Rolle ist. Und wir haben das damals für uns nochmal festgelegt, dass wir das machen für uns. Und damit war das irgendwann auch deutlich, dass wir es einfach nicht verordnet haben, sondern wir haben es einfach gemacht. Wir haben die Haltung, dass wir es machen. Und ein Großteil der Menschen, die bei uns arbeiten, nehmen das, glaube ich, sehr, sehr gerne an. Und damit können wir wiederum als gesamtes System, als kleines Dorf mittlerweile mit einigen hundert Mitarbeitern, ja auch schon wieder für viele, viele Menschen gut da sein.
Du hast eben angesprochen, neben der Unternehmensseite würde ich nämlich das gerne für jeden Einzelnen, der uns gerade hier zuhört, auch nochmal, du hast es angesprochen, ihr seid an Schulen auch damit unterwegs und schon nochmal den Blick auf jüngere Generationen zu richten und auch hier die Frage oder vielleicht auch den Einstieg zu finden. Und ich meine, es ist ein Thema, was sich in den Gesundheitswissenschaften, Gesundheitsförderung, Prävention immer wieder zumindest erstmal angesprochen wird. Wir müssen bei den jungen Generationen beginnen, weil dann wird das viel mehr Teil des Ganzen. Und das ist wahrscheinlich mit der Absichtslosigkeit genau das Gleiche. Aber warum können gerade Kinder, Jugendliche von dem Thema der Absichtslosigkeit so profitieren oder warum ist es so wichtig?
Also den zweiten Teil der Frage vielleicht erst, warum ist das so wichtig? Wir haben auch bei uns in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychosomatik erleben wir, dass es sehr vielen Kindern sehr, sehr schlecht geht. Selbst mein Vater hat ein Buch geschrieben, Einsicht in Unerhörtes, wo er sehr viel über die Situation der Kinder in Deutschland geschrieben hat und wie vielen Kindern die Möglichkeit, wir sprechen immer von einer guten Neuroplastizität, also der Möglichkeit, auch lange im Leben lernen zu können, resilient sein zu können, gut verknüpfen zu können, dass das nicht gegeben ist. Wir haben 25% der Kinder, die schwere Gewalt oder auch sexualisierte Gewalt erlebt haben. Und wir haben weitere 25%, da sprechen wir von emotionaler und oder digitaler Verwahrlosung. Also Eltern, die überfordert sind, die Kinder nicht mehr begrenzen können. Und diese Kinder, also quasi die Hälfte aller Kinder, hat sozusagen nicht vom Wissensstand her, sondern von der Neuroplastizität, vom Entwicklungsstand her, nicht die Voraussetzungen, die sie eigentlich bräuchten, um später zu gesunden und mündigen Bürgern heranwachsen zu können. Und deshalb haben wir damals die Marke Befreite Lehren gegründet, um in diesen Melting Pot Schule, Bildungssystem reingehen zu können, weil der Effekt so groß ist tatsächlich, wenn wir da etwas erreichen können. Und das sind schwierige Grundsituationen, also die größte Patientengruppe in unseren Kliniken sind tatsächlich Lehrkräfte und gleichzeitig sehen wir sehr viele überforderte Eltern und die Stärkung dieser Systeme, die hat für uns immer die oberste Priorität und für mich ist immer, ich würde nicht direkt bei den Kindern anfangen, sondern die Kinder profitieren von gesunden Systemen, so rum würde ich das erstmal sagen. Das Beste, mit Abstand Beste und Gesündeste, was einem Kind passieren kann, sind gesunde Eltern. Mit großem Abstand. Und wenn wir das schaffen, die Eltern so zu stärken, dass sie nicht im narzisstischen Sinne, sondern im verantwortungsübernehmenden Sinne sagen, ich bin mir wichtig genug, dass ich Zeiten für mich habe und erst in zweiten Zeit auch für den Partner und im dritten Zeit für die Kinder oder gemeinsam mit den Kindern zusammen, dann wäre schon ganz, ganz viel gewonnen. Und mir hat das immer, mein Vater hat früher, als er eine Praxis noch hatte, vor 40 Jahren ungefähr, da hat er gesagt, meistens, es kamen ganz viele Kinder zu mir, meistens mit ihren Müttern. Und er sagt, ich habe mir eigentlich nur drei Sachen angeschaut. Ich habe mir angeschaut, wie die Haut der Kinder ist. Ich habe mir angeschaut, wie der Blick der Kinder ist, ob die da sind, ob der klar ist oder nicht. Und ich habe mir angeschaut, ob die Mutter oder auch der Vater, wenn die mal dabei waren, ruhig waren oder nicht. Das ist das eigentlich Wesentlichste, was wir unseren Kindern Gutes tun können. Und wir wissen ja auch schon, dass die Art und Weise der Schwangerschaft, der Stresslevel in der Schwangerschaft, die Frage, wie Cortisol übergeht aufs Kind und ein ganz anderes epigenetisches Profil bei dauerhafter Beschallung tatsächlich mit auf den Weg gibt, das sind die Themen, wo wir eigentlich ansetzen und sagen, wenn wir es schaffen, Schutz und Sicherheit als Gefühl bei den Eltern und aber auch bei den Lehrkräften in zweiter Instanz, die sehr, sehr viel Zeit mit den Kindern verbringen, zu etablieren, das ist das Beste, was den Kindern eigentlich passieren kann. Und darauf konzentrieren wir uns.
Lieber Friedhof, ich glaube, wir könnten noch sehr lange weiter reden. Wir hatten im Vorgespräch schon gesagt, wir müssen gucken, dass wir es nicht zu lange machen, was wir jetzt schon wieder getan haben. Du selbst hast heute noch eine große Veranstaltung, eine Eröffnung eines neuen Projektes.
Genau,
richtig. Und von daher will ich dich auch nicht noch viel länger aufhalten. Zum Abschluss würde ich dich ganz gerne noch fragen, für die, die uns jetzt zuhören und mit dabei geblieben sind, wenn du allen einen Satz mitgeben dürftest oder auch anders ausgedrückt, was wäre der wichtigste, ich nenne es mal einen Rat für ein gesundes und erfüllendes Leben?
Da zitiere ich meinen eigenen, mittlerweile im hohen Alter verstorbenen Coach, der mich lange, lange begleitet hat. Der hat immer gesagt, lieber Herr Nelting, jeden Tag 15 Minuten für Ihre Lebenspflege. Und wenn Sie die nicht haben, dann eine Stunde.
Perfekt, ja, sehr schön.
Ne, es verdeutlicht es so. Ja. Und 15 Minuten hat jeder Mensch.
Die Strategie der Absichtslosigkeit durch Loslassen zum Ziel, das ist Friedhof Neltings neues Buch. Ein ganz tolles Buch, es hat mich sehr gefreut. Ich durfte ja schon im Vorfeld ein bisschen reinschauen und ganz großartig geworden. Tolle Einblicke, die du uns hier gegeben hast. Tolle und wirklich spannende Ansätze. Wer mehr über dich erfahren möchte, wir werden hier in den Shownotes natürlich alles verlinken. Die Gezeitenkliniken hast du schon mit angesprochen. Verschiedene Projekte. Wir verlinken auch mal deine Social Media Profile, die auch existieren. Also ganz ohne Social Media muss es ja auch nicht unbedingt sein. Bekommt man also so auch durchaus gut mit untergebracht. Zum Abschluss noch, wenn wir bei dem Thema der Absichtslosigkeit noch bleiben, welche Bereiche in deinem Leben dürfen absichtslos erfolgreicher werden?
Das ist eine spannende Frage zum Ende hin. Also ich bin ein sehr glücklicher und sehr zufriedener Mensch. Ich habe gerade ein Projekt in China begonnen, was absichtslos weiterwachsen darf, wo ich, weil ich die Möglichkeit habe, Vorträge auf Chinesisch zu halten, weil wir ein chinesischer Haushalt zu Hause sind, dass Bereiche wie die Psychoneuroimmunologie, wie die Psychosomatik, wie die Lebenspflege aus Sicht eines Westlers in China vorangebracht werden können. Da haben wir gerade ein größeres Projekt gestartet und ich finde das ganz spannend, wenn das weiter wachsen darf. Und aber auch unseres, was wir die Casa Nelting nennen, als neues Projekt, was du eben kurz angesprochen hast, ein quasi privates Anwesen, wo wir aber sagen, wir möchten Kultur, wir möchten Musik, wir möchten Gesundheit fördern und immer wieder spannende Menschen hierhin einladen wollen, die dann sozusagen bei uns zu Hause in Sicherheit, im Schutz, in absoluter Absichtslosigkeit über das Leben und die Welt und alles Weitere diskutieren können.
Lieber Friedhof, ich danke dir sehr, dass du heute da warst und freue mich, wenn wir uns bald persönlich mal wiedersehen und auch dich vielleicht spätestens zum nächsten Buch schon wieder hier begrüßen zu können oder auch vorher schon. Es war ein super spannendes Gespräch mit dir. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte, lieber Matthias.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de. Ein All Ears on You Original Podcast.